Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Ein herzliches Willkommen, sagt Ihnen Klaus Bukatzki und zitiert erst einmal aus zwei Meldungen der letzten Woche. Nummer 1, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat mitgeteilt, dass noch tausende Lehrstellen unbesetzt sind, jetzt wo es mit dem neuen Lehrjahr für die Auszubildenden losgeht. Nummer 2, der Deutsche Gewerkschaftsbund hat seinen Ausbildungsreport 2018 vorgestellt und darin unter anderem beklagt, dass Hunderttausende Auszubildende in Deutschland regelmäßig Überstunden leisten müssen und viele davon keinen zeitlichen oder finanziellen Ausgleich bekommen. Da fragen wir heute, Lehrlinge verzweifelt gesucht, was tun gegen den Azubi-Mangel? Die Junghörer können uns vielleicht von ihren Erfahrungen, ihren Plänen und Wünschen erzählen. Handwerker oder Firmenchefs, wie genau sie Auszubildende suchen und welche Erfahrungen sie dabei machen. Und die Eltern fragen wir, hätten sie lieber, wenn ihre Kinder studieren würden oder eine gute Lehre machen? Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 0800 2254 2254. Schreiben Sie eine E-Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Oder diskutieren Sie mit bei Facebook und Twitter. Und unsere Gäste, zugeschaltet aus Köln, Daniela Gisela, Ausbildungsexpertin und Gründerin der Unternehmensberatung Azubi Scout. Und bei mir im Studio Holger Schwannecke, der Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks. Herzlich willkommen Ihnen beiden.
Guten Morgen, herzlich willkommen.
Holger Schwannecke, der Deutsche Gewerkschaftsbund hat auch eine Mindestvergütung für Auszubildende gefordert. Was verdient denn so ein Azubi eigentlich?
Ja, Herr Bukatzki, das ist ja das Interessante in der Diskussion. Die Vergütungen vom ersten bis zum dritten Lehrjahr und darüber hinaus sind halt ganz unterschiedlich, je nach Gewerk und auch nach Region. Die Entscheidung über die Höhe, die obliegt den Sozialpartnern. Das heißt, hier sind Arbeitgeber und Gewerkschaften, diejenigen, die sich zusammensetzen und gucken, was verträgt eigentlich ein Betrieb, was braucht ein Auszubildender, was kann man ihm geben. Man muss ja wissen, diese Ausbildungsvergütung ist ja kein Gehalt und kein Lohn, sondern das ist ja ein finanzieller Betrag zur Unterstützung. Daneben kommt ja noch Kindergeld, das die Eltern kriegen und anderes mehr. Also das ist sehr unterschiedlich nach Gewerk und nach Region. Und deshalb ist uns so wichtig, dass es nach Möglichkeit nicht zu einer generellen und zentralen politischen und damit gesetzlichen Festlegung einer Ausbildungsvergütung kommt.
Aber können Sie mal so eine ungefähre Größenordnung sagen, von bis?
Die Spitze, das ist der Baubereich beispielsweise, der reicht im ersten Lehrjahr doch zu sehr, sehr beachtlichen, wie ich finde, 1.100 Euro im Monat. Und es gibt allerdings auch, und das ist dann das untere Ende, bei einigen Gewerken Ausbildungsvergütungen, die beginnen so bei ungefähr 300 Euro. Also die Bandbreite ist groß und deshalb die Gefahr auch groß, dass man mit einer gesetzlichen Festlegung, wie der DGB das fordert, bei ungefähr 635 Euro, halt vielen Besonderheiten in kleinen Gewerken, in strukturschwachen Regionen auch nicht gerecht wird und im Ergebnis vielleicht sogar Ausbildungsplätze gefährdet. Also das sollen doch bitte in Zukunft auch die Sozialpartner zusammen entscheiden.
Daniela Gisler, bei Ihren Erfahrungen, wenn Sie Unternehmen beraten, was glauben Sie, verträgt denn so ein ganz normales Unternehmen, was es zahlen könnte für Auszubildende?
Das ist sicherlich unterschiedlich. Also da wird ein großes Industrieunternehmen natürlich deutlich mehr stemmen können als ein kleiner Handwerksbetrieb, sagen wir mal ein Dachdecker oder ein Friseurbetrieb mit 5, 6 Leuten. Von daher kann man das nicht generell festlegen. Da stimme ich Herrn Schwannecke absolut zu, dass das individuell geregelt werden sollte.
Was macht Ihre Beratung Azubi Scout genau?
Wir bieten Dienstleistungen rund um Ausbildung. Dazu gehört, dass wir den Unternehmen helfen, Azubis zu finden, für die auch wirklich aktiv auf die Suche gehen und Azubis vermitteln. Dazu gehört, dass wir Azubis auch betreuen während der Ausbildung. Das heißt wirklich wie ein Ausbilder vor Ort, einmal die Woche mit den Azubis sprechen, gucken, was gibt es aktuell für Probleme, worum müssen wir uns kümmern. Dazu gehören aber auch Seminare für Azubis und für Ausbilder, Coaching. Wir helfen weiter, wenn es Probleme gibt in der Ausbildung. Also ein ganz breites Spektrum, wirklich so alles rund um Ausbildung, da helfen wir weiter.
Was sind das für Unternehmen genau, wo Sie das machen?
Auch das sehr unterschiedlich. Das sind große Industrieunternehmen, aber auch kleine Handwerksbetriebe, Dienstleistungsunternehmen. Da ist alles querbeet mit dabei, dann aber mit unterschiedlichen Anforderungen. Eine Inhouse-Schulung für die eigenen Ausbilder, das sind dann eher die größeren Unternehmen. Hingegen mal ein Coaching für einen Ausbilder, das kann auch ein kleines Unternehmen sein. Und die Azubi-Suche, das ist auch querbeet.
Und wenn ich jetzt Auszubildender wäre in einem Metzgerbetrieb, welches Coaching machen Sie dann für mich?
Für den Azubi wäre ein Coaching sicherlich nur dann gefragt, wenn es auch akut irgendetwas gibt, an dem man arbeiten müsste. Wenn der Azubi also irgendwelche Probleme hat, wo wir angesprochen werden, könnt ihr dem Azubi da weiterhelfen. Das können zum Beispiel Lernschwierigkeiten in der Schule sein, Prüfungsangst oder aber, dass er mit dem Ausbilder nicht gut zurechtkommt und wir da gucken, können wir helfen, vielleicht einen Mediator einschalten. Das wären dann solche Fälle, wo wir weiterhelfen könnten.
Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, Azubi Scout zu gründen?
Ich war früher als Ausbildungsleitung in einem Unternehmen tätig und habe mitgekriegt, ja, was es da für Defizite noch am Markt gibt, was es da alles noch für Dinge gibt, die man tun kann. Wir hatten in unserem Unternehmen wenig Probleme, Azubis zu finden, haben das auf gute Füße gestellt.
Was war denn das für ein Unternehmen?
Ein Unternehmen, das elektrische Begleitheizung hergestellt hat und Industriekaufleute hauptsächlich ausgebildet hat. Und wir hörten immer wieder von anderen Unternehmen, ja, wie schafft ihr das denn immer, Azubis zu finden, die bei der Stange zu halten, die zu motivieren? Und ich habe dann in Gesprächen mit anderen Ausbildern gemerkt, dass da ganz, ganz viel Bedarf ist in der Branche, dass viele gar nicht wissen, wie sie da eigentlich vorgehen können. Und da entstand so in mir die Idee, ja, wäre doch schön, wenn man denen helfen könnte.
Holger Schwannecke, wenn wir so ein bisschen zurückgehen, Sie waren im Ausbildungsalter, Sie haben dann später Jura studiert, aber das ist jetzt bei Ihnen fast 40 Jahre her, dass Sie eine Lehre gemacht hätten, wenn Sie nicht studiert hätten.
Ja.
Aber können Sie sich vorstellen, dass damals so eine Beratung denkbar gewesen wäre?
Nein, da hat Frau Gisela einen ganz interessanten Punkt angesprochen. Das ist, man muss sich die Frage stellen, woher kommt das eigentlich, dass wir diesen Bedarf haben, an Coaching, an Unterstützungsmaßnahmen, die Frau Gisela mit ihrem Unternehmen macht, die auch die Handwerksorganisationen machen. Es gibt ja eine Vielzahl von Programmen mit ganz tollen Namen, auch ausbildungsbegleitende Hilfen, assistierte Ausbildung, sozialpädagogische Betreuung und Beratung. Und da schließt sich immer schnell die Frage auch an, sind denn die alle schlechter geworden, die Auszubildenden, dass die sowas brauchen? Und ich wehre mich immer ein Stück dagegen zu sagen, die sind schlechter, die Jugendlichen heute, die ausgebildet werden. Die sind nur ganz anderen Herausforderungen ausgesetzt, glaube ich, als Jugendliche früher. Die sind viel besser informiert, die sind ganz anders unterwegs und haben so unterschiedliche Vorstellungen auch als Jugendliche früher, dass die Einflussgrößen, die auf die Ausbildung wirken, ganz anders sind. Und da muss man Orientierungshilfen geben, die im Vorfeld vielleicht nicht so gegeben werden, auch von der Gesellschaft nicht.
Ja, aber die sind ja heute auch in der privilegierten Situation, dass sie nicht jeden Ausbildungsplatz annehmen müssen.
Eben.
Frau Gisler, Sie haben, glaube ich, der Kollegin Susanne Schröder, die wie immer unsere Samstagssendung gründlich vorbereitet hat, so eine Anekdote erzählt, wo ein Auszubildender irgendwie zum Bewerbungsgespräch kam. Und was hat der am Ende da seinem zukünftigen Chef gesagt?
Ja, als das Gespräch dem Ende zuging, stand der Azubi dann auf und verabschiedete sich mit den Worten: Vielen Dank für das Gespräch, ich melde mich dann bei Ihnen. Also er hat praktisch dem Personaler die Worte geklaut und der wusste auch einfach erstmal nicht, was er dazu noch sagen sollte. Aber es zeigt sehr schön, es geht hin zum Arbeitnehmermarkt bzw. zum Azubi-Markt.
Ja, und wie haben Sie dann diesem Ausbilder, wie haben Sie den dann wieder aufgebaut, dass er in diesen Zeiten das alles erträgt?
Ich glaube, aufbauen war da nicht notwendig, sondern das war einfach gut, dass er auch dadurch vielleicht einsehen kann, wie sich der Markt gewandelt hat und dass es mittlerweile wirklich so ist, dass sich die Unternehmen bei den Azubis bewerben und nicht mehr andersrum.
Richtig, stimmt. Ja.
Das ist auch Ihre Erfahrung, Herr Schwannecke?
Ja, das ist in der Tat so. Der Markt hat sich völlig gedreht und das führt dazu, dass die Arbeitgeber auch im Handwerk, so mancher jedenfalls, den Auszubildenden auch zusätzliche Angebote machen. Das ist dann hier die Nutzung eines Dienstwagens, dann ist das dies, hier ist es mal ein iPad, da sind es andere Sachen. Also da wird versucht, mit einer Art von Zugaben zu arbeiten, um das Ganze attraktiv zu machen. Das ist im Grunde eine verrückte Situation, aber es zeigt, wie eng mittlerweile dieser Markt, man muss es Markt nennen, Auszubildende geworden ist.
Aber Dienstwagen noch nicht mit Chauffeur.
Ohne Chauffeur.
Lehrlinge verzweifelt gesucht. Was tun gegen den Azubi-Mangel ist heute unser Thema mit Daniela Giesler, Ausbildungsexpertin und Gründerin der Unternehmensberatung Azubi Scout, und mit Holger Schwanneke, dem Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks. Wir fragen heute junge Leute, die noch überlegen, was sie später machen wollen. Erzählen Sie uns doch von Ihren Erfahrungen, Ihren Plänen und Wünschen zu einem möglichst befriedigenden Arbeitsplatz. Und wir fragen Handwerker oder Firmenchefs, die Azubis suchen. Wie suchen Sie die genau? Und was erfahren Sie dabei alles so? Was erleben Sie dann mit den Auszubildenden? Wie zum Beispiel ist es nach Ihrer Erfahrung mit Ihren Schulkenntnissen bestellt? Stellen Sie auch Dienstwagen zur Verfügung? Und wir fragen Eltern, die im Zweifel sind, was ihr Kind beruflich machen soll. Hätten Sie lieber, wenn die an einer Universität studieren würden oder eine gute Lehre machen? Und an alle natürlich gleichermaßen, ist für Sie eigentlich ein Studium immer noch das Nonplusultra? Ist ein Akademiker gesellschaftlich mehr wert als ein Handwerker? Rufen Sie an unter der Telefonnummer 0800 2254 2254 oder schreiben Sie eine E-Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und unsere 0800 2254 2254 hat gewählt Nicole Przeszewowski aus Teltow. Jetzt weiß ich nicht, ob ich Ihren Namen 100% richtig ausgesprochen habe.
Nein, nicht so ganz.
Aber Entschuldigung. Dann sagen Sie, wie spricht er sich richtig aus?
Przeszewowski, ganz normal.
Przeszewowski.
So spricht und so schreibt, genau.
Und Sie haben das Wort.
Ja, ich würde gerne aus der Sicht der Eltern mal ein bisschen was dazu sagen. Ich habe einen Sohn, der ist mittlerweile 21, und ich habe im Laufe der Jahre eigentlich festgestellt, dass die meisten Eltern, mit denen ich so zu tun habe, ihre Kinder sehr, sehr gerne zum Abitur pushen wollen. Und ja, damit sie einen guten Beruf lernen, vielleicht ein Studium machen. Von Ausbildung war eigentlich selten die Rede.
Und wie ist das bei Ihnen? Was hat Ihr Sohn gemacht?
Na, der hat über ein paar Umwege seinen Weg zum Einzelhandelskaufmann gefunden und blüht richtig auf darin. Es macht ihm sehr viel Spaß. Und ja, ein Studium wäre für ihn nie in Frage gekommen. Er hat auch kein Abitur gemacht. Er hat es versucht, aber abgebrochen. Und wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Also ich war da nicht böse drüber. Es wäre nett gewesen, aber es ist keine Pflicht.
Haben Sie denn das Gefühl, dass für viele Eltern in einer ähnlichen Situation ja so erst richtig als vollgültig begriffen wird, wenn die jungen Leute studieren?
Ja, das Gefühl hat man schon. Die meisten blicken auch so ein bisschen herab, würde ich mal vermuten, oder das habe ich auch schon mal so mitbekommen, auf Menschen, die vielleicht kein Abitur haben, was ich sehr schade finde. Sie verkennen aber auch oftmals, dass wir nicht irgendwie nur Akademiker heranziehen dürfen, sondern wir brauchen auch die ganz normalen Menschen, die normale Berufe ergreifen, weil diese Gesellschaft sonst gar nicht existieren kann.
Frau Przeszewowski, ganz, ganz herzlichen Dank. Und die Frage, Holger Schwanneke, heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist zu lesen, dass an deutschen Universitäten jedes Jahr etwa 30.000 Doktortitel vergeben werden. Das geht in die Kerbe, die Frau Przeszewowski eben angesprochen hat. Ja, brauchen wir so viele Akademiker und dann auch noch Promovierte?
Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch, Frau Przeszewowski, für Ihre Haltung und für Ihre Einstellung. Sie haben vollkommen recht. Wir haben in der Gesellschaft seit Jahrzehnten im Grunde genommen gewachsen, dieses Bild, dass nur derjenige, der über Abitur ins Studium hineinläuft, derjenige ist, der positiv und erfolgreich im Leben stehen kann. Und genau diese Botschaft ist falsch, aber die ist uns jahrzehntelang halt in die Köpfe gedonnert worden. Und wir sind dabei, das zu ändern. Wir müssen das ändern. Wir müssen deutlich machen, dass es halt zwei Wege gibt, beruflich und privat Karriere zu machen und glücklich zu sein. Und der eine läuft halt über die akademische Ausbildung, die brauchen wir. Und die andere über die berufliche Ausbildung. Und beide sind gleich viel wert. Und genau diese Frage des Wertseins, der Wertschätzung, die ist uns mit Blick auf die berufliche Bildung abhanden gekommen. Und wenn Mittlerweile 60% der Jugendlichen, der Schulabgänger übers Abitur ins Studium läuft. Dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir im gesamten Bereich der beruflichen Bildung und besonders auch im Handwerk uns so schwer tun, Jugendliche zu gewinnen. Und dann können die Aufträge nicht abgearbeitet werden und dann dauert das alles viel länger. Also wir müssen letztlich, glaube ich, da müssen wir alle mithelfen, ihre Einstellung zum Vorbild nehmen und genau das sagen, es gibt diese beiden Wege. Und jemand, der eine berufliche Ausbildung macht, der hat tolle Chancen im Leben, gerade zur Zeit im Handwerk. Und den müssen wir unterstützen. Wir tun jedenfalls politisch und auch sonst alles dafür zurzeit.
Daniela Giesler, wie erleben Sie das, wenn Sie mit den jungen Menschen zu tun haben, die jetzt einen Ausbildungsplatz haben? Sind die oft auch neidisch auf die, die studieren?
Nein, Neid würde ich sagen, gibt es dort nicht. Die haben sich ja bewusst für diese Richtung entschieden. Es ist aber manchmal so, dass man von den Eltern hört, mein Sohn oder meine Tochter hat sich ja leider nur für eine Ausbildung entschieden. Und das finde ich dann sehr, sehr schade. Denn ich sehe es so wie Herr Schwanecke, dass da Ausbildung und Studium absolut als gleichwertig angesehen werden sollten. Für manche Berufe qualifiziert nun halt eben eine Ausbildung und für andere Berufe ein Studium. Und deswegen denke ich, sollte man da eher anders herangehen bei der Berufswahl, indem man guckt, was für ein Beruf interessiert mich, was möchte ich gerne in meinem Leben anfangen, was ist meine Berufung, wo liegen meine Stärken? Und dann danach entscheidet, was ist der richtige Weg für mich. Und nicht einfach direkt pauschal sagt, ich will was einen besonderen Beruf ergreifen, was Besseres werden, bessere Gehaltsaussichten haben. Das ist ja oftmals auch die Intention dabei, ich gehe aufs Gymnasium und studiere. Oder von den Eltern gewollt, mein Kind soll es einmal besser haben und soll studieren. Das ist ja leider immer noch ganz, ganz oft der Antrieb. Und das stimmt einfach so heutzutage auch nicht mehr.
Aber wenn ich jetzt an meinen eigenen Beruf denke, ich gehöre noch zu den Glücklichen, die nur mit einem Abitur ein zweijähriges Volontariat bei einer Tageszeitung machen konnten, was eine handwerkliche Ausbildung war. Ich hatte damals den Lehrlingsausweis des Frankfurter Verkehrsverbundes. Heutzutage bekommen Sie selbst bei einer kleinen Lokalzeitung kein Volontariat mehr ohne abgeschlossenes Studium. Wann sind wir so weit, dass der Metzgerlehrling zumindest Abitur vorweisen muss oder möglicherweise ein Studium in Veterinärmedizin?
Ich denke, dass es in dem Bereich, den Sie eben ansprachen, Zeitungen, Radio und so weiter, nicht mehr möglich ist, ein Volontariat zu bekommen ohne Studium, liegt einfach daran, dass es auch genügend Studienabgänger gibt, die das Ganze dann wirklich mit Studium machen möchten. Und wenn dann die Radiosender, die Zeitungsredaktionen die Auswahl haben, nehmen sie vielleicht im Zweifelsfall lieber denjenigen, der schon durch das Studium gute theoretische Vorkenntnisse hat. Hingegen beim Metzgerbetrieb, da ist die Frage, was für einen Vorteil hat da der Student? Hat der wirklich schon theoretische Vorkenntnisse über das Metzgerhandwerk gewonnen? Vermutlich nicht. Das heißt, da wären die Chancen wieder gleich für denjenigen, der von der Schule kommt und denjenigen, der studiert hat. Ich denke, in die Richtung wird es da nicht gehen.
Jetzt hören wir aber Dagmar Flediger aus Berlin. Einen schönen guten Morgen, Frau Flediger.
Guten Morgen, Fiebiger bitte.
Aber Entschuldigung, Fiebiger. Schon genau. Das zweite Mal, dass ich den Namen falsch sage. Ich gelobe Besserung.
Okay, ja, mein Beitrag schließt ganz gut an das an, was Sie gerade besprochen haben. Meine Tochter hat nämlich seit 1,5 Jahren Abitur, ist jetzt 21 Jahre alt, jobbt, weil sie sich nicht entscheiden kann, was sie machen möchte. Die Studiengänge machen sie alle nicht an. Und ich habe mich sehr gefreut, dass sie jetzt kürzlich gesagt hat, dass sie sich vorstellen könnte, Kostüm- oder Maßschneiderin zu werden. Und ich dachte mir, das ist in Berlin überhaupt kein Problem. Und wir haben losgelegt und gesucht und haben dann von einer sehr erfahrenen Maßschneiderin-Meisterin erfahren, dass es in einer Stadt wie Berlin kaum noch Maßschneider-Meister und Meisterinnen gibt, die ausbilden. Man kann an jeder Ecke natürlich Schneider werden und dann im Akkord oder eben mit vorgegebenen Aufgaben schneidern. Aber wenn man Maßschneider werden will, das Handwerk so lernen, dass man individuelle Kleidungsstücke anfertigen kann, wie sie beispielsweise im Theater gebraucht werden, gibt es in einer Stadt wie Berlin kaum noch Meister, die ausbilden. Und das hat mich ziemlich fassungslos gemacht. Darauf war ich nicht vorbereitet. Wir klappern momentan die Theater auch. Wir haben ja auch Babelsberg in der Nähe.
Also die alte Filmstadt bei Potsdam oder zu Potsdam, genau, gehörend.
Und die haben den höchsten, den größten Kleiderfundus in Europa. Und ich hoffe, dass wir da was finden. Aber selbst wenn es nun mal gelungen ist, wie Sie gerade eben miteinander besprochen haben, das Handwerk wieder aufzuwerten und die Eltern damit zufrieden sind und sich freuen, wenn die Kinder was lernen wollen, was sie zufrieden macht für ihr Leben. Wenn dann solche Hürden auftauchen, das ist natürlich bitter. Und die Meisterin sagte, die ist jetzt fast 70 und hat 24 Lehrlinge ausgebildet, teilweise 4 auf einmal, weil es eben keine Ausbilder gab. Und sie sagte, sie kann jetzt wirklich nicht mehr, aber sie ist sehr, sehr traurig darüber, dass die Generation nach ihr keine Meister ausgebildet hat.
Frau Fiediger, also
diesen Aspekt gibt es auch.
Also dann alles Gute, toi, 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 für Ihre Tochter. Ja. Hat denn vielleicht einer unserer Gäste da einen Tipp für Frau Fiediger?
Also ich, Frau Fiediger, ich nehme diese Botschaft des Suchens mal mit einfach und vielleicht kann ich auch einen Beitrag leisten und wir, denn völlig richtig ist, dass die Betriebe im Maßschneiderhandwerk sind nicht so wahnsinnig stark gesät in diesem Land, aber es gibt sie natürlich und wenn wir gemeinsam suchen, das will ich anbieten jetzt hier gerne, dann haben wir vielleicht Erfolg. Also die Adresse ist hier verfügbar, auch im Funkhaus und dann finden wir vielleicht können wir uns gemeinsam auf den Weg machen.
Lehrlinge verzweifelt gesucht, was tun gegen den Azubi-Mangel? Heute unser Thema und die 0800 2254 2254 hat Norbert Günther aus Dresden angewählt. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich habe gerade im Auto Ihre Sendung verfolgt und fand es sehr passend, da ich als Praxisberater die Berufsorientierung in 7. und 8. Klassen durchführe. In Sachsen gibt es ein Projekt, das nennt sich Praxisberater an Schulen. Und da wird versucht, so zeitig wie möglich Schüler für die Berufsorientierung zu interessieren.
Und wie machen Sie das genau?
Also das Projekt sieht so aus, dass da in der 7. Klasse eine Potenzialanalyse durchgeführt wird. Da werden nach verschiedenen Kompetenzen geguckt, was die Schüler für Einzelkompetenzen haben, aber auch in der Gruppe. Und es gibt verschiedene Aufgaben, die sie lösen müssen. Und dabei wird eben auf Feinmotorik geachtet oder soziale Kompetenzen und Durchhaltevermögen.
Ne? Und machen die dann auch Praktika, wenn sie jetzt bestimmte Talente herausgefunden haben?
Das gehört auch mit zu meinem Projekt, dass ich, sofern die ein freiwilliges Praktikum absolvieren wollen, dass ich sie dabei unterstütze und Bewerbungen versuche, also mit denen zusammenzuschreiben. Und das, was Pflichtpraktika in der Schule sind, um die darf ich mich nicht kümmern, weil ich darf mich nur um zusätzliche Sachen von der Schule kümmern. Das ist ein zusätzliches Projekt und die Praxisberater in Sachsen, die sind über freie Träger oder Bildungsträger angestellt und zusätzlich an der Schule.
Was heißt freie Träger? Welche sind das?
Also das sind Bildungsträger, die ihr Geld mit zusätzlichen Angeboten verdienen. Zum Beispiel, wenn jemand eine Erzieherausbildung machen will, dann kann er ja zu so einem freien Träger gehen. Also es ist kein...
Sagen Sie mal einen Namen, dass wir uns darunter was vorstellen können.
Also ein Name ist zum Beispiel die Deutsche Angestelltenakademie, die agiert bundesweit.
Ja.
Und die hat sozusagen in Dresden sich dafür interessiert, da Praxisberater zu engagieren an Schulen und haben die eingestellt. Und das Geld kommt von der Agentur für Arbeit und aus ESF-Mitteln beziehungsweise...
ESF, was ist das jetzt?
Der Europäische Sozialfonds.
Ah ja, okay. Das heißt, da werden dann öffentliche Mittel auch für genutzt, damit auf diese Weise dann also möglichst gut herausgefunden wird, welcher Schüler ist für was geeignet.
Genau, damit wir denen Orientierung geben können. Und das ganze Projekt ist auf Initiierung der Handwerkskammer bzw. der Wirtschaft installiert worden, weil eben dieser Mangel an Auszubildenden da ist. Und die Handwerkskammer, mit denen hatte ich auch gesprochen, haben auch gemeint, dass auf seitens der Schule oder Sozialministerium alleine wäre da das nicht initiiert worden.
Okay, aber ganz herzlich, Herr Günther. Jetzt würde mich mal interessieren, Herbert Schwannecke, wie ist das in anderen Bundesländern? Gibt es da ähnliche Initiativen?
Herr Günther hat einen ganz entscheidenden Punkt angesprochen, der uns auch politisch wahnsinnig beschäftigt in den letzten Jahren. Das ist das Thema Berufsorientierung. Wie gelingt es uns eigentlich, den Jugendlichen zu zeigen, was alles möglich ist und was es alles gibt in einer Zeit, wo eben diese Jugendlichen ja eine Vielzahl von Einflüssen und Eindrücken ausgesetzt ist und der gesellschaftliche Trend halt da ist, letztlich ins Abitur zu laufen. Und da findet für uns viel zu wenig statt, insbesondere an den Gymnasien. Ich habe das gesagt, 60% laufen übers Abitur nachher. Und viele Gymnasien sagen halt, wir haben mit beruflicher Bildung nichts zu tun, sondern wir wollen ja ins Studium führen. Und das ist ein Punkt, den müssen wir einfach ändern. Und deshalb begrüßen wir viele Aktionen. Es gibt die in Nordrhein-Westfalen und in anderen Bundesländern, wo halt die Schüler auch über Praktika die Möglichkeit bekommen, sich einfach mal auszuprobieren. Denn vieles ist ja gar nicht bekannt. Wir können da zwar aufklären, das tun wir auch, aber sie müssen das erleben. Und deshalb ist diese Berufsorientierung, Das darf nicht nur eine akademische Orientierung sein, sondern muss eine berufliche sein. Und je intensiver wir das machen, umso mehr verhindern wir später im Übrigen auch, dass es zu Enttäuschungen kommt, sowohl bei Jugendlichen, die ausgebildet werden, wie auch bei den Unternehmen. Und am Ende steht dann manchmal leider halt auch ein Abbruch von Ausbildung. Das ist fatal. Also aufklären, ausprobieren, Erfahrungen gewinnen. Da müssen wir noch wesentlich mehr machen als bisher.
Daniela Giesler von Azubi Scout, welche Erfahrungen haben Sie denn so, welche Erlebnisse mit Schulen, was deren Sensibilisierung angeht auf zukünftige Ausbildungsplätze?
Ja, ich musste dazu gerade eben schon ein bisschen schmunzeln. Hier in NRW gibt es die Berufsfelderkundung.
Genau.
Die wurde vor einigen Jahren eingefügt. Und Siegen-Wittgenstein, wo wir sitzen, war eine der Referenzkommunen, wo es also zuerst eingeführt wurde, um zu schauen, wie läuft das und wie können wir es in anderen Kommunen einführen. Und ich saß mit in der Organisation. Wir haben das mit den Schulen gemeinsam besprochen. Wie können wir das einführen? Wie können wir das organisieren? Und habe deswegen da ganz, ganz viel mitgekriegt, wie das so alles abgelaufen ist. Und ich erinnere mich da an einige sehr interessante Kommentare, zum Beispiel von einem Gymnasialdirektor, der sagte, wir brauchen so etwas nicht. Unsere Schüler gehen ohnehin studieren. Das sagt eigentlich schon alles aus. Fand ich sehr, sehr schade und war dementsprechend unheimlich froh, als dann die Hannelore Kraft für NRW damals ein Machtwort gesprochen hat und gesagt, nein, diese Berufsfelderkundung wird an allen Schulen gemacht, auch an den Gymnasien. Ganz wunderbare Entscheidung. So haben auch die Gymnasiasten die Möglichkeit, in andere Berufsfelder überhaupt mal reinzuschnuppern und zu sehen, dass es auch Berufe gibt, für die man nicht unbedingt das Abitur braucht. Für die auch eine andere Schule befähigen würde und vor allen Dingen für die sie hinterher vielleicht nicht studieren gehen müssen, sondern wo sie einfach mit einer Ausbildung auch in diesen Beruf kommen können.
Und jetzt begrüßen wir Klaus Schmidt aus Gießen. Guten Morgen, Herr Schmidt.
Ja, guten Morgen. Ich hatte mit einem Schulleiter gesprochen eines Gymnasiums. Der hat gesagt, dass fast schon alljährlich das Bundesministerium für Bildung, also Bundesbildungsministerium, eben jetzt vorschreibt, die Leistungsvorgaben zu reduzieren. Er sagt, es entspricht einer Dequalifikation des Abiturs. Ist da sehr kritisch mit. Was den Beruf anbelangt, wurden die Meisterprüfungen in vielen Berufen abgeschafft, was auch eben jetzt eine Minderung der Qualität entspricht. Ich wollte jetzt fragen, warum dem so ist.
Ja, Holger Schwannecke vom Zentralverband des Deutschen Handwerks. Können Sie die Frage beantworten?
Ja, was die Leistungsabsenkungen anbetrifft, kann man generell, glaube ich, sagen, dass es diesen Trend gibt, Menschen nicht zu überfordern. Und der wirkt sich dann auch so aus, dass man bei Prüfungen allgemein, nicht nur schulisch, sondern auch sonst sagt, naja, also wenn so viele das nicht schaffen, dann sind vielleicht die Anforderungen zu hoch und dann senkt man ab. Ob das der richtige Schritt ist, meiner Auffassung nach ist es nicht der richtige Schritt. Was die Meisterprüfungen angeht, Herr Schmidt, das hat man damals 2003, 2004 getan für mehr als 50 Berufe, weil man in Zeiten großer Arbeitslosigkeit gemeint hat, damit einen Beitrag leisten zu können, diese Arbeitslosigkeit zu reduzieren und hat gesagt, ihr braucht keine Meisterprüfung mehr, wenn ihr euch selbstständig macht. Das war für viele Berufe eine falsche Entscheidung und wir sind jetzt so weit heute, und das ist auch Aufgabe der Regierungskoalition, das steht im Koalitionsvertrag, dass man sich anschaut, zu welchen Konsequenzen hat das geführt? Ist das eine Dequalifizierungsspirale? Ja, führt es zu weniger Ausbildung, weniger Meisterprüfungen, weniger Qualität? Und müssen wir diese Entscheidung jetzt als Politik korrigieren? Diese Diskussionen werden jetzt geführt und das ist gut so, dass sie geführt werden, denn in der Tat, wir stellen fest, überall dort, wo man die Meisterprüfung nicht mehr als Voraussetzung hat, haben wir weniger Ausbildung, haben wir weniger Qualität, haben wir weniger Meisterprüfungen. Und wenn wir keine Meisterprüfungen mehr haben, keine Meister, dann haben wir irgendwann auch niemanden mehr, der dieses Wissen weitergeben kann an junge Menschen.
Können Sie mal sagen, ein paar Beispiele von Berufen, um die es da geht?
Das fängt beim Raumausstatter beispielsweise an, das geht über den Fotografen, das geht über den Rollladenschutztechniker, also sind viele Berufe, das sind auch Lebensmittelberufe dabei, es sind Bauberufe, es sind eine ganze Reihe von Berufen, wo man damals gesagt hat, das brauchen wir alles nicht mehr, mit der Konsequenz, dass es überhaupt auch gar keine Ausbildung mehr braucht, um selbstständig am Markt diese Leistungen anbieten zu können.
Und Helmut Zog aus Hagen begrüße ich nun zum Thema Lehrlinge verzweifelt gesucht. Was tun gegen den Azubi-Mangel? Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich bin Jahrgang 35 und als ich 1950 mit meinen Eltern aus der DDR kam, hat meine Mutter da auf der Berufsberatung gesagt, der Junge, der muss ja jetzt was lernen. Er braucht eine Lehrstelle. Und da haben die gesagt, ja, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder die Landwirtschaft oder den Bergbau. Das war damals die Alternative. Und dann bin ich Bergmann geworden.
Aber nicht in Hagen.
Nein,
im Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet.
In Bochum, ja.
In Bochum, da wo ich herkomme. Ich bin beglückt, Herr Zog. Wo waren Sie genau?
Auf der Zeche Hannibal, Hannover Hannibal, die Krupp-Zechen. Und die haben dann später noch die Zeche Königsgrube in Günnigfeld dazu gekauft. Ja, und als dann die Kohlenkrise begann, da hatte ich gerade begonnen, dachte ich, Bergmann als vor Kohle, ich könnte ja auch da in den Beruf aufsteigen, da begann die Kohlenkrise.
Und was haben Sie dann gemacht?
Ja, dann habe ich ein bisschen gejobbt, habe dann später am Abendgymnasium Abitur gemacht und studiert und habe die letzten Jahre vor meiner Pensionierung als Gymnasiallehrer in Herdecke gearbeitet.
Wittenherdecke.
Bitte?
Wittenherdecke.
Nein, es ist Herdecke, ist eine eigenständige Gemeinde.
Aber dabei, wie vor Witten liegt das.
Ja, ja, das
genau,
liegt also
genau, zwischen Hagen genau.
und Dortmund und im Westen liegt Witten.
Aber Herr Zog, jetzt würde mich interessieren, wann haben Sie als Lehrer dann gearbeitet?
Da muss ich mal überlegen, seit Mitte der 70er Jahre.
So, wie haben denn da die ja von vornherein studiert haben, ihr Abitur ganz normal gemacht haben, dann so diese richtigen Akademiker waren. Wie haben die auf den Kollegen reagiert, der mal Bergmann war und dann mit der Abendschule da sein Abitur nachgeholt hat? Sind sie da wirklich richtig voll anerkannt worden?
Ja, ich bin nicht nur voll anerkannt worden, sondern auch zum Teil bewundert. Während ich auf die Kollegen, die Schule, Studium, Schule etwas herabgeguckt habe.
Warum?
Ja, aber die haben doch nichts vom Leben gesehen, nicht?
Das heißt, hätten Sie gerne, dass vor ein Studium irgendetwas geschaltet würde, ja, wo die jungen Leute auch was vom Leben mitbekommen?
Ja, wäre ich zum Beispiel für, nicht? Ich meine, diese die Referendarausbildung, die nach dem Studium kommt, zum zweiten Staatsexamen führt, das ist ja auch Schule. Ich meine, da ist man im gewissen Sinne auch Lehrling und so wird man auch von oben herab behandelt. Aber vom Leben haben diese Leute, ich meine, sie hatten keine andere Chance, aber haben sie eigentlich nichts mitbekommen oder nicht viel mitbekommen, sage ich mal so.
Herr Zog, ganz herzlichen Dank. Alles Gute nach Hagen.
Ja, tschüss. Danke schön.
Tschüss. Jetzt würde mich ja mal interessieren, wie ist das überhaupt heutzutage, wenn ich auf einem Gymnasium bin und wo, was haben wir alles jetzt inzwischen gehört, dass ganz viele Schulleiter sowieso nur anpeilen, dass ich dann Abitur mache und irgendwas studiere. Aber gibt es da nicht irgendwie auch Pflichtpraktika, wo ich irgendwie auch ja ganz normales Leben kennenlerne, Herr Schwannecke?
Ja, ich weiß nicht, ob es Pflichtpraktika gibt in der Schule, aber das, was Herr Zock gesagt hat, das ruft bei mir so eine gewisse Grundsympathie hervor in Sachen Lebenserfahrung. Wir haben früher ja, auch ich habe das noch gehabt, ich weiß nicht, was Sie gemacht haben, aber ich bin zur Bundeswehr gegangen nach
ich
der Schule.
Ich habe Zivildienst geleistet.
Zivildienst, ja, es gab ja beides gleichwertig, aber beides war im Grunde genommen so ein Instrument, um dieses Stückchen Lebenserfahrung zu gewinnen. Auf welcher Seite auch immer. Aber das war, glaube ich, hilfreich. Und das fehlt jetzt alles. Und wir diskutieren politisch ja jetzt, ob man sowas wieder braucht.
Ja, was sagen Sie denn, Herr Schwannecke, als alter Marinemann?
Ich gestehe an dieser Stelle ganz offen, als alter Marinemann, ich habe viel Sympathie dafür. Und ich habe auch bedauert auch, dass wir diese politische Diskussion nicht geführt haben, sondern einfach schnell die Wehrpflicht abgeschafft haben. Und jetzt ist das alles nicht mehr nötig. Aber das ist so ein Stück Schmelztiegel gewesen natürlich, wo jeder seine Erfahrungen gemacht hat, manche tränenreich, manche nur mit viel Glücksgefühlen. Aber sie hat geholfen, glaube ich, auch im Ausbildungsweg, egal ob beruflich oder akademisch. Das fehlt jetzt. Das heißt, die Jugendlichen kommen jetzt auch aus den Schulen, aus den Gymnasien direkt irgendwo rein, sind jung, es fehlt dieses Stückchen Lebenserfahrung. Und das führt dann auch manchmal zu Konflikten aufgrund fehlender Erfahrung. Und das, glaube ich, muss nicht sein. Wir werden da das nicht wieder zurückholen können. Noch da bin ich ganz realistisch. Aber der Punkt von Herrn Zock, der ist schon völlig, völlig richtig. Erfahrungen machen im Leben. Und deshalb bin ich ein Freund auch von Praktika, wie wir das vorhin besprochen haben, auch in Schulen, was in Nordrhein-Westfalen läuft. Sich ausprobieren, Erfahrungen gewinnen und nicht nur rein schulisch.
Karl Müller hat an gespräche@deutschlandfunkkultur.de die E-Mail geschrieben. Ich glaube, es bringt nichts, das Mangelthema jeweils von einer Branche aus zu diskutieren. Die Handwerker sagen, es studierten zu viele. Aber wir haben auch Ärzte, Lehrer, Richtermangel und uns fehlen Piloten, Busfahrer, Pfleger etc. etc. Wir haben das Gesamtvolumen an jungen Menschen nicht mehr. Holger Schwannecke.
Stimmt, das haben wir nicht mehr. Also wenn man die Jahre 2006 und 2016 mal vergleicht, dann haben wir 2016 120.000 Schulabgänger weniger gehabt als 2006. Also in 10 Jahren diese 120.000 weniger. Und das rächt sich natürlich. Und wenn die alle ins Studium laufen zu 60%, dann haben wir die Situation, die wir haben. Vom Handwerk, wir haben 130 Ausbildungsberufe. Also das ist schon eine Masse. Und da kann ich durchweg sagen, suchen diese Fachkräfte und Auszubildenden. Junge Menschen suchen wir in allen Berufen. Da müssen wir wirklich was tun.
Daniela Giesler, wenn Sie Unternehmen beraten, sind die sich da immer wirklich über diese Lage, wie Sie Holger Schwannecke vom Zentralverband des Deutschen Handwerks eben geschildert hat, sind die sich wirklich richtig mit allen Konsequenzen darüber im Klaren?
Zum größten Teil ja. Denen ist bewusst, dass die Lage aktuell so ist. Ganz oft begegne ich aber da einer großen Hilflosigkeit, so in der Richtung, ja, was sollen wir denn jetzt dagegen tun?
Was sagen Sie denen dann?
Man muss gucken und an den Schrauben drehen, an denen man drehen kann. Das ist klar, dass man nicht einfach es schafft, diese Lücke von 100.000 Jugendlichen zu schließen, wie auch. Das heißt, es geht momentan darum, dass man schaut, die Jugendlichen, die da sind, dass man um die gut wirbt. Aber auch, also von Seiten der Unternehmen, dass man um die gut wirbt und versucht, die für sich zu gewinnen. Das erstmal für die Unternehmensseite. Aber von der Gesellschaft her, denke ich, ist es halt eben wichtig, dass man schaut, die Jugendlichen, die da sind, wirklich auch sinnvoll einzusetzen, deren Stärken gemäß. Und das ist dann wieder ein Thema, wo man in Schulen ansetzen muss und frühzeitig schauen muss, wo liegen deren Stärken? Was ist das, was die Jugendlichen später mal in ihrem Leben machen möchten? Wo kann man die sinnvoll einsetzen?
Was würden Sie denn Lehrern raten, wie die das am besten herauskriegen können?
Da ist die Frage, ob Lehrer das leisten können. Darauf wurden sie nicht vorbereitet. Lehrer müssten dafür sicherlich erstmal in verschiedene Berufsfelder reinschnuppern können. Wie eben schon gesagt wurde, meistens ist es bei den Lehrern so, sie haben nach der Schule ihr Studium gemacht und sind an die Schule gegangen. Das heißt, die Praxiserfahrung aus der Wirtschaft, aus dem Handwerk fehlt da einfach, um Schüler wirklich beraten zu können. Das heißt, das ist etwas, wo entweder Lehrer anders ausgebildet, weitergebildet werden müssten, darauf vorbereitet werden müssten, oder aber wo externe Berater dann an den Schulen helfen müssen, um Schülern von den Berufen zu erzählen. Da gibt es ja auch erste Ansätze, zum Beispiel mit Ausbildungsbotschaftern, die an Schulen gehen und von Ausbildungsberufen erzählen.
Holger Schwannecke, ganz kurz vor den Nachrichten.
Das stimmt, absolut. Die Unternehmen gehen, Handwerker, Meister gehen in Schulen und sagen, wie der Alltag aussieht. Und ganz wichtig, auch Jugendliche, Auszubildende tun das und das ist fast noch besser.
Genau.
Wie realistisch wäre es, dass wirklich da ja, Lehrer richtig sensibilisiert werden durch ein richtiges Programm, meinetwegen von den einzelnen Kultusministerien?
Das ist eine zentrale Schnittstelle, dass die Lehrer offen sind für diese Botschaften.
Lehrlinge verzweifelt gesucht, was tun gegen den Azubi-Mangel, fragen wir Sie am Ende der ersten richtig lebhaften Stunde in unserer heutigen Sendung im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur mit Daniela Gisela, Ausbildungsexpertin und Gründerin der Unternehmensberatung Azubi-Scout und mit Holger Schwannecke, dem Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks. Rufen Sie an unter der Nummer 0800 2254 2254.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Klaus Bokatzky und heute zum Thema Lehrlinge verzweifelt gesucht. Was tun gegen den Azubi-Mangel? Mit Daniela Gisela von der Unternehmensberatung Azubi-Scout und Holger Schwannecke, dem Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks. Und unsere Nummer 0800 2254 2254 hat René Zimmering aus Berlin angewählt. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Azubi-Mangel, also das ist so ein Wort, was bei mir ein bisschen unterschiedliche Assoziationen hervorruft. Ich arbeite an der Humboldt-Uni im Institut für Chemie und was in der breiten Öffentlichkeit wenig bekannt ist, die Humboldt-Uni bildet nicht nur Studenten aus, sondern auch Lehrlinge. Also ich lese es mal hier aus der Internetseite vor, Anlagenmechaniker, Bauzeichner, Chemielaboranten, Elektroniker, Gärtner, Industriemechaniker, Verwaltungsberufe und so weiter. Also da ist eine ganze Menge und ich kann also jetzt nur für die Chemielaborantenausbildung sprechen. Wir bilden pro Jahr 3 Chemielaboranten aus und haben eine sehr unterschiedliche Bewerberanzahl, aber eine sehr hohe Bewerberanzahl. Das geht bis zu 200 hoch teilweise. Da ist dann ein recht umfangreiches Auswahlverfahren nötig. Also es ist eigentlich ein komfortables Problem, aber es macht eben doch viel Arbeit. Die Bewerber, die wir haben, sind sehr unterschiedlich. Also es gibt altersmäßig sehr unterschiedlich, 16, fängt mit 16 an. Teilweise, wenn Sie bei uns sich vorstellen, sind Sie auch erst 15, geht bis über 30 Jahre. Wir haben Leute 10. Klasse, sehr viele Abiturienten und zum Teil Studienabbrecher und zum Teil auch Leute, die schon einen Berufsweg hinter sich haben, zum Teil einen sehr artfremden Berufsweg, also Medienwirtschaft, Werbewirtschaft und so weiter. Wir legen einen gewissen Wert darauf, dass mindestens einer von den dreien, die wir dann ausbilden, den, ich sag mal, normalen Bildungsweg gemacht hat, also 10. Klasse und dann den Eintritt in die Lehre. Ich will mal auf eine andere Sache hinweisen. Ich bin ja außerdem auch in der Ausbildung von Studenten beschäftigt, speziell Kombi-Bachelor, das heißt also Leute, die später dann mal ins Lehramt gehen. Und mir fällt also auf, wenn man natürlich die Chance hat, aus 200 Leuten 3 auszuwählen, die sind richtig gut motiviert. Das sind richtig gute Leute, die wir da teilweise bekommen. Und die Motivation der Leute da am Lehrberuf ist größtenteils besser als die von den Studenten, die ich da habe.
Also Moment, also das heißt, die für das Handwerk des Chemielaboranten ausgebildet werden, sagen Sie, deren Motivation ist viel, viel höher als die Masse der Studenten, die auf Lehramt studieren?
Masse weglassen, aber ich sag mal, zum Teil ist die Motivation einfach besser ausgeprägt.
Ja, okay, das war jetzt sehr diplomatisch formuliert, Herr Zimmering, ganz herzlichen Dank. Das klang jetzt so ein bisschen so, Holger Schwannecke auch, das war also unheimlich interessant, als ob wir da möglicherweise auch eine Kluft haben, wenn wir hier 3 Stellen haben und 200 Bewerber. Also ja, da können die sich das ja aussuchen, wen sie nehmen. Und anderswo ist es so, dass händeringend Bewerber gesucht werden. In welchen Berufen, in welchen Sparten ist denn das eine der Fall und in welchen ist es so, wie Herr Zimmering das geschildert hat?
Naja, also gesucht werden junge Menschen auszubilden in allen handwerklichen Berufen. Wir haben 130 Ausbildungsberufe im Handwerk und es zieht sich also ganz durch. Es zieht sich auch über alle Regionen hinweg. Ohne Riesenunterschiede. Besonders vielleicht wird gesucht im Lebensmittelbereich, im Elektrobereich wird gesucht. Aber Herr Zimmering weist auf eines ja hin, was ich sehr, sehr interessant finde, die Frage der Motivation. Und diejenigen, die einen etwas komplexeren Hintergrund haben, so will ich mal formulieren, die wissen halt genau, was sie wollen. Und die anderen, und das ist ja Teil auch des gesamten Befundes, die studieren halt, um erstmal zu studieren, viele jedenfalls, weil es dazugehört, weil die Erwartungshaltung so ist und versuchen, diesen Findungsprozess irgendwo noch abzuschließen. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir haben 17.000 Bachelorstudiengänge mittlerweile in Deutschland, über 17.000 und etwas über 340 Ausbildungsberufe. Also die Entscheidung zu studieren, ich studiere erstmal und wo soll diese Motivation bei manchen herkommen? Das ist, glaube ich, so ein Ausprobierprozess, der da bei manchen auch noch läuft und erklärt vielleicht diesen unterschiedlichen Grad an Motivation.
Daniela Giesler, viele Hörer schalten erst zur zweiten Stunde ein und haben Sie am Anfang da ja noch nicht so richtig kennenlernen können. Können Sie noch mal ein bisschen praxisnah erklären, wie Sie Unternehmen helfen mit Ihrer Einrichtung Azubi Scout, dass sie die richtigen Auszubildenden finden?
Ja, wir haben da mehrere Angebote. Das erste ist, dass wir Azubis vermitteln. Das heißt, wir übernehmen die komplette Suche für die Unternehmen. Die Unternehmen sagen uns, was für Ausbildungsberufe sie gerne ausbilden möchten, wie viele Azubis sie benötigen. Und wir erarbeiten zusammen ein Profil der Bewerber und gucken auch so ein bisschen, wie ist das Unternehmen gestrickt? Wer könnte da ins Unternehmen, in das Team passen? Und danach gehen wir fürs Unternehmen auf die Suche und gucken, dass wir wirklich den passenden Azubi oder die passenden Azubis finden und haben da auch, da sind wir sehr stolz drauf, eine Vermittlungsquote von 100%. Das heißt, wir haben bisher, wenn wir beauftragt wurden, noch wirklich jedes Mal einen Azubi finden können. Das ist der eine Bereich. Das andere ist, dass wir einfach bei der Auswahl helfen. Sprich, Unternehmen bitten uns zum Beispiel bei den Gesprächen dabei zu sein oder einen Praxistest mit anzuleiten, um hinterher bei der Auswahl noch eine weitere Meinung zu haben.
Und wie ist das so mit der Motivation der Auszubildenden? Was Herr Zimmering da eben gesagt hat, das klang ja unheimlich überzeugend. Sind das auch Ihre Erfahrungen?
Nicht unbedingt. Es gibt auch Studierende, die unheimlich motiviert sind, weil sie genau wissen, was sie wollen. Aber grundsätzlich würde ich auch sagen, diejenigen, die eine Ausbildung machen, habe ich das Gefühl, die haben sich oft intensiver damit beschäftigt, was sie wollen. Die wissen, was sie wollen, arbeiten auf ein Ziel hin und sind dementsprechend motivierter, weil sie an diesem Ziel arbeiten können. Ich erlebe es auch häufiger, dass es bei Studienanfängern so ist, dass sie nicht genau wussten, was sie machen möchten und deswegen eher ziellos vorgehen. Und das ist für mich so ein bisschen die Erklärung, woher das mit dieser gesteigerten Motivation da schon mal kommen kann.
Und nun begrüße ich Bernd Waldenmeier in Hamburg. Moin, moin.
Guten Morgen aus Hamburg, Waldenmeier, ja. Einen herzlichen Gruß in die Runde.
Guten Morgen.
Kann ich schon weiterreden?
Ja, aber los.
Ja, gut. Also was mir aufgefallen ist, ich habe den Eindruck, in Ihrer Diskussion fehlen irgendwie die Jahrzehnte, die 90er und die 80er Jahre. Wir haben doch jahrzehntelang oder zumindest 10 Jahre lang die Situation gehabt, dass es ständig hieß, es gibt zu wenig Lehrstellen, die Schüler bekommen keine. Es wurde von der Arbeitgeberseite geschimpft, die sind alle zu schlecht qualifiziert, die Schulen machen es falsch. Nun kommen die Krokodilstränen, wir haben zu wenig Azubis. Ich finde, da sollte man sich mal nicht drüber wundern, wenn man so lange praktisch da keinen Wert oder zu wenig Wert drauf gelegt hat. Es hieß auch immer mehr aus Betrieben, da wird gar nicht mehr ausgebildet. Bekannter sagte mir, was heißt denn Ausbildung? Die Betriebe möchten Leute haben, die qualifiziert sind und sich wenig drum kümmern, wie die weiterqualifiziert werden. Ich weiß, dass das nicht generell gilt. Das ist mir völlig klar. Ich denke auch dieses Studenten versus Auszubildende, das ist ja so eine Geschichte. Dann ist die Frage natürlich, was ist in den Ausbildungsbetrieben los? Was kann ich machen, was kann ich nicht machen?
Ja, die Frage gebe ich jetzt gleich.
Also ich möchte es mal an die Arbeitgeber zurückgeben. Mich wundert auch, dass Sie zum Beispiel aus der Berufsschule niemand da haben, der da auch mal was zu sagt. Berufsschule ist überhaupt kein Thema mehr, habe ich den Eindruck.
Ja, das machen wir jetzt aber gerne zum Thema, weil mal ganz herzlichen Dank. Berufsschule. Holger Schwannecke.
Ja, Herr Wannmeier, Sie haben völlig recht. Es gibt kein, und das will ich auch nicht, das wollen wir alle nicht, glaube ich, ein Gegeneinander von beruflicher Ausbildung auf der einen und akademischen auf der anderen. Wir brauchen beide. Nur wir brauchen das richtige Verhältnis auch, ein vernünftiges, ausgewogenes Verhältnis. Und das ist uns in den letzten Jahren halt abhanden gekommen. Wir haben halt diesen deutlichen, zu hohen Überhang im akademischen Bereich. Und der wirkt sich dann halt als Mangel aus. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist halt der demografische Aspekt. Wir haben schlichtweg, ich habe das vorhin gesagt, zu wenig Jugendliche. Und da unterscheidet sich die Lage halt zu der in den 80er und 90er Jahren. Und diese beiden Effekte zusammen, die bewirken halt, dass es insgesamt weniger Jugendliche gibt. Und natürlich ist es so, ich glaube, das ist ganz normal in allen Bereichen, dass man guckt, ich möchte den Besten, den qualifiziertesten Auszubildenden für meinen Betrieb bekommen. Nur diese Wunschvorstellung lässt sich halt in den wenigsten Fällen noch realisieren. Und deshalb sind die Unternehmen ja mittlerweile ganz breit aufgestellt. Und das reicht bis zu einem Zeitpunkt, bis zu einem Punkt, in dem selbst Nachhilfeunterricht durch Unternehmen angeboten wird. Wir zeichnen solche Betriebe auch aus. Also den Unternehmen ist klar, diese Auswahl haben sie nicht mehr, die sie früher mal hatten. Und Frau Giesler hat vorhin davon auch berichtet. Es ist so, dass der Auszubildende sagt, vielen Dank, war ein nettes Bewerbungsgespräch, Sie hören von mir. So hat sich dieser Markt gedreht. Ich glaube, darauf müssen wir einfach reagieren. Und deshalb brauchen wir in den Köpfen dieser Gesellschaft andere Botschaften.
Im Gespräch.
Holger Schwannecke, vor der Musik war noch das große Thema Berufsschule. Da hatten Sie noch nicht reagiert auf den letzten Hörer.
Genau, die Berufsschule soll uns doch nicht verlustig gehen an der Stelle. Sie gehört in die Gesamtbetrachtung natürlich dazu. Und wenn wir beklagen, und das tun wir ja, dass berufliche Bildung insgesamt nicht mehr den Stellenwert hat, dann schließt das halt eben die Berufsschule ein, was die Wertschätzung angeht. Und deshalb finde ich es ja so gut, dass auch die Bundesregierung gesagt hat, wir müssen mit Blick auf Digitalisierung in allen Bereichen auch uns um die Berufsschulen entscheidend kümmern. Ausbildung, berufliche Ausbildung ist nur dann im Ergebnis wirklich erfolgreich, wenn sie die Berufsschule mitnimmt. Wir können nicht da nur Baustellen haben, schlechte Ausstattung, keinerlei Ausstattung auf der Höhe der technischen Zeit in der Berufsschule und erwarten, dass wir Top-Leute ausbilden. Und deshalb müssen wir auch zu einer anderen Wertschätzung kommen und Ausstattung der Berufsschulen.
Vanessa Wipfler aus Düsseldorf hat an gespräche@deutschlandfunkkultur.de geschrieben, dass in unserer Sendung immer von jugendlichen Azubis gesprochen wird und fragt dann, hat man denn mit Ende 30 noch realistische Chancen auf einen Ausbildungsplatz? Daniela Giesler von der Unternehmensberatung Azubi Scout, was würden Sie Vanessa Wipfler aus Düsseldorf antworten?
Ein klares Ja. Mittlerweile ist das Durchschnittsalter in der Ausbildung deutlich gestiegen. Und die Azubis, die mit 16 eine Ausbildung beginnen, das gibt es zwar immer noch, aber das wird immer weniger. Es gibt so viele, die dann erst nach dem Abitur oder sogar nach einem abgebrochenen Studium die Ausbildung beginnen, eine zweite Ausbildung machen, nochmal einen komplett anderen Lebensweg einschlagen mit Ende 20, Anfang 30 oder auch so wie Sie nochmal eine Umschulung machen, eine neue Ausbildung mit Ende 30, Anfang 40. Also von daher gar kein Thema. Das gibt es mittlerweile so häufig. Da wird sie auch vermutlich nicht die Einzige sein in ihrer Berufsschulklasse.
Ich schließe mich ausdrücklich an.
So, und jetzt schreibt Andreas Grüning aus Celle. Leider ist es aus eigener Erfahrung so, dass viele Betriebe explizit Abiturienten suchen. Sogar ein Sekundarabschluss 1 reicht oft nicht aus. Ja, was sagen Sie, Daniela Giesler?
Ja, das schreiben manche Betriebe und wenn sie dann keine Azubis finden, müssen sie manchmal ihre Anforderungen herunterschrauben. Ich denke, manchmal müssen die Betriebe da wirklich nochmal drüber nachdenken, was wirklich sinnvoll ist. Nicht für jeden Beruf braucht man ein Abitur.
Richtig.
Richtig, sagt Holger Schwannecke. Und jetzt hören wir, was uns Adrian Nowak aus Hamm sagen wird. Hallo, Herr Nowak.
Guten Tag.
Herr Nowak?
Ja. Ja. Ich bin zu hören?
Ja, Sie sind zu hören. Sie sind dran.
Ja, gut. Meine Frage ist, oder ich hätte zwei, drei Punkte anzumerken zu dieser Sendung. Wie zukunftsfähig sind denn die Berufe, in denen angeblichen Mangel herrscht, in Betrachtung auf künstliche Intelligenz und Robotik in der Zukunft? Ich sage mal, Lkw-Fahrer. Es ist doch Wahnsinn, vernünftige manche Berufe heute noch einzusteigen, wenn schon absehbar ist, dass das Ende bald naht. Und dann hätte ich noch einen anderen Punkt. Warum bitte soll die Gesellschaft Unternehmen und Branchen unterstützen, die nicht bereit sind, vernünftige Löhne zu zahlen? Es wäre doch besser, dass solche Betriebe schon gestern als heute aus dem Markt ausgeschieden sind. Ein anderes gutes Beispiel hätte ich noch, ist die Bäckerei im Vergleich zur Industrie, wo es ja völlig verständlich ist, dass dort kaum noch Auszubildende gefunden werden, wo auch ich als Kunde mit reinspiele in das Thema, also Industriebrot im Vergleich zum Bäckerbrot, und mich frage, ob es sinnvoll ist, für ineffiziente Handarbeit den x-fachen Preis zu zahlen. Weil auf Ihrem Schwestersender Deutschlandfunk, da wurde mal eine schöne Studie bereitgestellt oder dargestellt, wo ausgebildete Sommeliers nicht unterscheiden konnten zwischen eingefärbten Weißwein im Vergleich zu Rotwein. Das heißt, vieles, was wir heute als Qualität bezeichnen, findet oft nur in unserem Kopf statt und hat nichts mit wahrer Qualität zu tun, sondern ist oft auf gutes Marketing und damit Propaganda zurückzuführen in diesen Punkten. Das gleiche Thema gibt es bei Kaffeeblindtests und vielen anderen Punkten, okay, wo dann sich auch die Industrie und das Handwerk bekriegen, wer denn jetzt das Bessere ist. Und dann die Blindtests zeigen, wie das Beispiel mit dem Wein, wo dann doch wirklich kein Mensch Unterschied wieder schmecken kann. Und ich rede von ausgebildeten Leuten als Beispiel.
Okay, ganz herzlichen Dank, Herr Nowak. Jetzt wollen wir mal versuchen abzuarbeiten. Also erst einmal Berufe, die aussterben. Wie viele haben wir denn da, Holger Schwannecke?
Na, der Punkt von Herrn Nowak ist ja Frage, da wo Mangel aufgerufen wird, wir haben zu wenige, hat das was zu tun mit der Zukunftsfähigkeit des Berufes? Ich will ihm das Beispiel Elektrohandwerk einfach mal zurufen, wenn er von Robotik spricht und von anderen Bereichen. Dieses Elektrohandwerk ist hoch innovativ. Das ist das Handwerk, das sich darum kümmert, wie gelingt es, Smart Homes, also vernetzte Häuser und vieles andere mehr zu bekommen. Wie kriegen wir die Digitalisierung in vielen Bereichen auf die Straße? Das ist ein hoch zukunftsfähiger Beruf und gleichwohl suchen die Unternehmen in diesem Gewerk händeringend auch Nachwuchs. Also ich glaube, Suche des Nachwuchs auf der einen Seite hat dann nichts zu tun mit Zukunftsfähigkeit auf der anderen Seite.
So, jetzt schreibt zum Thema Löhne, das geht so ein bisschen in dieselbe Kerbe, wie das, was Herr Nowak sagt. Der sagt, Klaus Schäfer in seiner E-Mail, Vergütung 300 Euro oder 1100 Euro bedingungsloses Grundeinkommen. Würde das in irgendeiner Weise helfen? In der ersten Runde haben wir schon mal angesprochen, aber ich sagte ja schon mal, viele Hörer schalten erst zur zweiten Stunde ein in dieser Sendung. Minimales Einkommen für Auszubildende. Herr Schwannecke, warum haben Sie Ihre Probleme damit?
Ich wende mich einfach, das heißt, wir wenden uns gegen generelle Lösungen, die keine Rücksicht darauf nehmen, wie es in bestimmten einzelnen Branchen aussieht, wie es in Regionen aussieht. Und der zweite Punkt ist, dass wir uns auch dagegen wehren, dass der Staat das alles macht. Wir sind in der Vergangenheit, glaube ich, hervorragend damit gefahren, dass es der Gestaltungsfähigkeit von Arbeitgeber, von der betrieblicher Seite und Arbeitnehmerseite überlassen bleibt, das zu regeln, was in so einem vieles davon jedenfalls zu regeln, was in so einem Arbeits- und Ausbildungsverhältnis passiert. Und da schließt dann die Frage der Ausbildungsvergütung ein. Nochmal, das ist kein Lohn und das ist kein Gehalt, sondern das ist eine Unterstützung. Ja, wir haben nur heute, das muss man auch sagen, die Erwartungshaltung bei vielen, dass man von einer Ausbildungsvergütung auch leben können muss oder zumindest will. Und das passt nicht so richtig zusammen. Und mit diesen unterschiedlichen Erwartungshaltungen muss man umgehen. Ich kann nur feststellen, weil wir über Fachkräftesuche und Mangel auch reden, dass, was die Ausbildungsvergütung angeht, in den letzten 2-3 Jahren unglaublich viel passiert ist. Die sind deutlich gestiegen, weil die Betriebe halt merken, sie müssen etwas tun. Und deshalb zahlen sie mehr als früher. Aber unter Berücksichtigung natürlich dessen, was möglich ist, was in der Branche möglich ist und was in der Region möglich ist.
Daniela Gisela von Azubi Scout, was der Hörer Adrian Nowak angesprochen hat, was die Qualität der Ausbildung angeht, was sind da Ihre Erfahrungen? Sind die vielleicht wegen der mangelnden Azubis, sind die vielleicht doch auch ein bisschen nach unten gegangen?
Ist jetzt die Frage, was gemeint ist mit der Qualität der Ausbildung, ob die Qualität der Azubis gemeint ist?
Nein, die Qualität der Ausbildung. Ist da was reduziert worden möglicherweise?
Mhm. Das wird ja schon häufiger diskutiert. Ich denke, dass man es nicht allgemein beantworten kann. Es gibt hier und da Bereiche, wo ich auch feststelle, ja, das sieht so aus, als wenn da die Qualität heruntergeschraubt wurde. Andererseits stelle ich aber auch fest, dass in manchen Bereichen die Qualität nach oben geschraubt wird. Zum Beispiel wurde ja vor ein paar Jahren einige kaufmännische Berufe zusammengelegt. Der Beruf Bürokauffrau, Kauffrau für Bürokommunikation und noch einige andere wurden zusammengelegt zum neuen Beruf Kauffrau, Kaufmann für Büromanagement. Dieser Beruf hat aber deutlich höhere Anforderungen als die früheren Berufe. Etwas höher als Bürokauffrau, Bürokaufmann, aber deutlich höher als Kauffrau, Kaufmann für Bürokommunikation, was früher so ein guter, sag mal, Einstiegsberuf war, den man auch gut mit Haupt- oder Realschulabschluss noch absolvieren konnte. Das ist jetzt bei dem neuen Beruf schon ein ganzes Stück schwieriger geworden. Also zumindest mit Hauptschulabschluss muss man da schon echt gucken, dass man hinterherkommt bei den Anforderungen. Also da ist es dann eher das Gegenteil. Die Anforderungen sind gestiegen, nach oben gesetzt worden. Und da könnte man jetzt noch einige weitere Beispiele finden. Ja, hier und da wird es nach unten korrigiert, was Anforderungen angeht. Aber genauso gibt es auch Bereiche, wo es nach oben geht. Deswegen das generell zu sagen, das würde ich nicht unterschreiben.
Cornelia Persicke aus Linz am Rhein begrüßen wir nun. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen an die Runde. Ja, meine Frage ist halt, es wurde ja so viel gesagt, dass Lehrlinge gesucht werden. Ich wollte mal auf das Thema der Jugendlichen zu sprechen kommen, die unter Dyskalkulie oder Legasthenie leiden. Meine Tochter hat extreme Dyskalkulie.
Entschuldigung, Frau Persicke, was ist das?
Das ist eine Rechenschwäche, die Unfähigkeit, also sehr, sehr schwer zahlen und rechnen. Sie hat mit größter Mühe den Realschulabschluss in Rheinland-Pfalz geschafft und hat nur Absagen bekommen. Ich möchte die Namen der großen Firmen gar nicht sagen. Als Verkäuferin hat sie sich beworben und dann hieß es nur, warum hast du so schlechte Noten in Mathematik? Und sie meinte dann, ich habe Dyskalkulie und dann hieß es, du kannst gehen. Wenn ein junger Mensch mit 16 aussortiert wird, sie ist dann einfach durch die Stadt, war bei einem Bäcker gestanden, ist rein und hat gefragt, darf ich bei Ihnen arbeiten? Ich zeige Ihnen, dass ich was kann. Und hat sie kostenlos gearbeitet, ein Praktikum gemacht und lernt jetzt Bäckerei-Fachverkäuferin.
Das heißt, der hat sie dann behalten, der hat sie dann übernommen?
Ja, sie hat gut gearbeitet und sie hat dann auch gesagt, es ist zwar nicht mein Traumberuf, aber ich mache alles, alles. Sie würde Gebäudereinigung machen, sie würde alles, nur einen Lehrberuf. Und sie kämpft sich durch die Berufsschule, aber es war bitter für sie, dass sie aussortiert wurde. Ihr Traum wäre natürlich Erzieherin, aber das ist aussichtslos. Aber trotzdem, es ist halt bitter. Und man sollte halt den Arbeitgeber, auch den Handwerksberufen sagen, Dyskalkulie ist keine geistige Behinderung. Die Jugendlichen können was leisten.
Frau Persicke, warum ist Erzieher in dem Falle aussichtslos?
Also sie brauchen für den Erzieherberuf Abitur, Fachabitur oder sie müssen den Sozialassistenten machen und bekommen leider keinen Nachteilsausgleich. Es ist dann recht schwierig und sie sagt sich, ich gehe in den Handwerksberuf, das ist auch okay. Und sie möchte halt gerne, oder ihr Ziel war halt dann eine Ausbildung. Und der Bäcker war so fair und hat gesagt, gut, wie darfst hier Probe arbeiten, du kannst dich beweisen und sie hat ihre Ausbildungsstelle und das schon seit 2 Jahren, ist im 3. Ausbildungsjahr, kämpft sich durch und es gibt ja viele Abbrecher, weil die den harten Job nicht schaffen. Sie schafft es. Es wäre halt nur ein Appell an die Arbeitgeber, bitte solchen Kindern, Jugendlichen eine Chance zu geben.
Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank, Frau Persicke. Ja. Olga Schwannecker, kommt dieser Appell beim Zentralverband des Deutschen Handwerks an?
Ja, er kommt nicht nur da an, er kommt bei den Unternehmen, glaube ich, vor allem auch an. Wir haben ja 5% unserer Auszubildenden haben erhebliche Probleme, haben gar keinen Schulabschluss und werden im Handwerk ausgebildet. Ich glaube, das ist auch ein Stück der sozialen Verantwortung der gesellschaftlichen, die Unternehmen da wahrnehmen. Wir belobigen die auch, wir zeichnen sie aus, wir zeichnen Unternehmen aus, ich habe das vorhin gesagt, die Nachhilfeeinrichtungen zur Verfügung stellen. Also wenn ein Unternehmer im Handwerk sieht, dass da jemand vor ihm ist, der unbedingt will, dann ist, glaube ich, eine ganz, ganz entscheidende Schwelle schon überschritten. Genau das suchen wir. Wir suchen junge Leute auch, die wollen und sind dann auch bereit, die Unternehmen so gut wie möglich und alles zu tun, um zu unterstützen.
Absolut.
Lehrlinge verzweifelt gesucht. Was tun gegen den Azubi-Mangel? Heute unser Thema. Martin Stadler aus Berlin hat eine E-Mail geschrieben an gespräch@deutschlandfunkkultur.de, wo er beschreibt, dass er als Sozialarbeiter an 2 Förderzentren mit den Förderschwerpunkten Lernen, körperliche Entwicklung, Autismus, emotional-soziale Entwicklung und geistige Entwicklung ist. Und er sagt, wir benötigen gerade bei diesen, die also Einschränkungen haben, die Bereitschaft der Betriebe, auch unseren Schülerinnen den betrieblichen Alltag kennenzulernen, zum Beispiel durch Praktika. Daniela Giesler, welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht? Wie offen sind Unternehmen für Menschen, die jetzt nicht so 100% in jedem Bereich funktionieren können?
Sehr unterschiedlich. Es gibt leider einige, die das grundsätzlich ablehnen, aber auch einige, die bereit sind, diesen Jugendlichen eine Chance zu geben. Und die das getan haben, haben, soweit wie ich das immer höre, einfach nur gute Erfahrungen damit gemacht. Die Jugendlichen sind oft so dankbar, dass die eine Chance bekommen, dass die sich doppelt und dreifach reinknien. Die gehen da mit einer ganz anderen Motivation ran. Ich habe da ein schönes Beispiel von einem Bauunternehmen, das einem Jugendlichen mit einer Lese-Rechtschreibschwäche eine Chance gegeben hat. Der junge Mann braucht in der Schule, in der Berufsschule, stark Hilfe, um durchzukommen. Aber seine Arbeit auf dem Bau kann er wunderbar erledigen. Da wird er jedes Mal gelobt und hervorgehoben, was er da für ein toller, motivierter Azubi ist. Ist da wirklich ein Vorbild auch für andere Jugendliche. Und gut, klar, im Berufsschulbereich braucht er Hilfe, um schwierige Texte zum Beispiel lesen zu können, benötigt er Hilfestellung. Aber das ist jetzt in der Berufsschule so und hinterher geht es ja im Bau um die Arbeitsmoral, um das mit anpacken können, um den Teamgeist. Und was das alles angeht, da ist er ganz wunderbar mit dabei.
Und wie ist das eigentlich mit denen, die dann die Ausbildung abbrechen? Helmer Kruse schreibt in einer E-Mail, dass in den Berufsschulen noch einiges verbessert werden muss, damit Ausbildungsabbrüche vermieden werden. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Ja, in den Berufsschulen kann da einiges verbessert werden, aber auch schon in den Betrieben selbst. Wir hören da manchmal ganz erschreckende Beispiele, dass Jugendliche an ihrem ersten Arbeitstag, an ihrem ersten Ausbildungstag in den Betrieb kommen und werden begrüßt mit, wer sind Sie denn? Ach so, heute ist Ausbildungsstart. Ja, Moment, ich sag da mal eben Bescheid. Keiner wusste Bescheid, die fühlen sich kein bisschen willkommen. Und das geht dann den Tag über so weiter. Erstmal stehen die rum, weil keiner Zeit für sie hat. Dann kommen sie irgendwann an den Arbeitsplatz. Es ist kein Computer für sie eingerichtet oder es liegt kein Werkzeug bereit. Es hat oftmals keiner Zeit, sich wirklich um sie zu kümmern. Sie stehen irgendwo daneben und gucken zu. Wenn der erste Ausbildungstag so anfängt, das ist traurig. Das ist ja für die Jugendlichen ein ganz besonderer Tag, der Beginn eines neuen Lebensabschnittes. Und wenn der so beginnt, ist die Demotivation vorprogrammiert.
Olga Schwannecke, es gibt auch ein Knigge, sowohl für Auszubildende als auch für die Ausbilder. Der ist im Internet zu finden auf der Seite der Deutschen Handwerkszeitung und beruht auf Autorinnen, die sich sehr intensiv mit diesen Themen beschäftigt haben. Und bei den Kniggetipps für Ausbilder, da heißt es genau auch Wertschätzung zeigen. Was tut denn Ihr Zentralverband des Deutschen Handwerks, um einfach auch da zu sensibilisieren, die Ausbilder?
Wir tun eine ganze Menge, glaube ich, was die Weiterentwicklung der Ausbildungsqualität insgesamt angeht. Und dazu gehören Schulungen, dazu gehört ein Coachen. Also es werden nicht nur Auszubildende gecoacht, sondern es werden auch Ausbilder gecoacht. Das machen die Handwerkskammern, das machen die Innungen. Wie gesagt, da gibt es Konzepte und Initiative. Frau Gieseler hat völlig recht, dieser erste Tag einer Ausbildung ist ein ganz besonderer Tag, ist der erste Tag eines neuen Lebensabschnittes. Und das muss man auch entsprechend rüberbringen, auch als Arbeitgeber, als Ausbilder. Man muss deutlich machen, dass man vorbereitet ist, dass man sich freut, dass jemand kommt und ausgebildet werden will von einem in diesem Betrieb. Und das muss gespürt werden. Und diese Wertschätzung, wie gesagt, die muss man rüberbringen. Aber es ist ein beiderseitiges, ein zweiseitiges Verhältnis. Es gehören ja auch immer zwei dazu. Und deshalb erfasst der Knigge ja die Ausbilderseite genauso auch wie eine Ausbildungsseite, die gehört auch, eine Auszubildendenseite, die gehört genauso dazu.
Und Ole Bramdorf begrüßen wir nun in unserer Runde. Guten Morgen, Herr Bramdorf.
Hallo, jetzt muss ich das mal eben kurz umstellen. Jetzt einen Moment. Hören Sie mich?
Jetzt hören wir Sie wunderbar.
Also wunderbar. Gut, ich wollte was zu dem, also ich bin erstmal ein selbstständiger Zimmermann. Wir sind eine Arbeitsgemeinschaft hier im norddeutschen Raum. Genau, und ich möchte was zu dem Thema Motivation der Azubis sagen. Und zwar war es bei mir in der, also ich habe so 98 ungefähr meine Ausbildung gemacht. Und ja, da war das so zum Beispiel, wenn du dann gefragt hast, ja hier, was machen wir denn hier in Gradspan, wie geht denn das? Dann hieß es da, geh zurück an deine Arbeit, das hat dich nicht zu interessieren. Und wir behandeln unsere Azubis mit Augenhöhe und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, dass wenn Interesse da ist, dass es dann auch einfach gesehen wird. Also da, ich will einfach auf das Interesse von beiden Seiten zu sprechen kommen, was man ja auch schon öfter mal gehört hat in der Sendung, aber es ist einfach wichtig. Ich glaube, das ist mittlerweile bei den jungen Menschen angekommen, dass es einfach sehr hierarchisch ist in Baubetrieben. Ich kann ja nur von meiner Sparte daraus sprechen. Genau, und wir haben bei uns auf jeden Fall nicht die Probleme, dass wir Azubi-Stellen nicht belegen können. Wir haben bundesweite Anfragen von Leuten, die gerne mit uns arbeiten möchten.
Ganz herzlichen Dank, Herr Bramdorf. Das passt zu der zweiten Knigge-Regel bei den Knigge-Tipps für Ausbilder, nämlich Knigge-Regeln kennen und anwenden heißt das. Und dazu gehört, Freundlichkeit sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Das zeigt beispielsweise schon ein Grüßen am Morgen. In der Regel gibt der Vorgesetzte das Zeichen zum Handschlag und der Auszubildende reagiert darauf. Sind das auch so Sachen, die Sie zu vermitteln versuchen, Daniela Gieseler?
Absolut. Wir haben ja auch Seminare in diesem Bereich, wobei die interessanterweise am häufigsten für die Azubis gebucht werden. Und bei so manchem Ausbilder denkt man auch schon mal, ja, wäre auch nicht verkehrt.
Der könnte es auch
gebrauchen, ne? Aber ja, auf jeden Fall, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also für die Azubis ist das eins der am häufigsten gebuchten Seminare, neben sowas wie Lerntechniken, Selbstorganisation, Kundenkontakt und Fit am Telefon. Und für die Ausbilder sind es dann eher solche Sachen wie Gesprächstechniken oder wie motiviere ich meinen Azubi. Wobei sich Motivation immer, finde ich, ganz leichter beschreiben lässt mit diesen Themen, die wir eben schon hatten. Wertschätzung. Wenn man den Azubi zeigt, dass man ihn wertschätzt, dass er bei einem willkommen ist, sich Zeit für ihn nimmt, sich auf ihn einlässt, ihn als Mensch wahrnimmt, dann ist da von der Motivation her schon ganz, ganz viel passiert.
Ja, aber ist das jetzt nicht auch eine Generationenfrage? Wenn ich mir vorstelle, also so ältere Ausbilder, die wirklich, als sie ihre Ausbildung einst gemacht haben, ja, vielleicht froh waren, dass sie den Ausbildungsplatz bekommen haben in den Zeiten, als wir noch Lehrstellenmangel hatten. Können die denn einfach jetzt so umdenken im Kopf und ja, das genaue Gegenteil haben wir bis hin dazu, was wir in der ersten Stunde ja gehört haben, dass Azubis teilweise Dienstwagen gestellt bekommen?
Da merkt man natürlich schon große Unterschiede, wie Sie sagen, auch bei den Generationen, aber auch von den Menschentypen her. Das erleben wir auch so in den Seminaren oder ich erinnere mich auch an die Ausbilder, die wir so schon kennengelernt haben. Ich erinnere mich an einen, das ist jetzt aber schon 10 Jahre her, dass wir mit dem zu tun haben, der ernsthaft seinen Azubis Sachen hinterhergeschmissen hat. Einfach nur ein Glück, dass bisher keiner verletzt worden ist und dass er noch nicht vor Gericht gezerrt worden ist. Ein absolutes No-Go. Also wenn der mit jemandem unzufrieden war, hat der mit Sachen um sich geschmissen. Ein totaler Choleriker. Das geht gar nicht.
Was machen Sie dann in solchen Fällen?
Mit dem Ausbilder reden und ihm aufzeigen, dass so etwas absolut unmöglich ist, aber auch mit dem Chef ein Gespräch führen. So jemand ist im Ausbildungsbereich absolut verkehrt. Das ist eine Gefährdung für die Jugendlichen. Das geht gar nicht.
Und da haben Sie dann Erfolg mit?
Unterschiedlich, muss man leider so sagen. Manche Firmenchefs stehen trotzdem hinter den Ausbildern und sagen, ja, aber er hat gute Erfolge und die Azubis brauchen den Drill und das muss schon so sein. Ja, dann sind das aber nicht die Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten möchten. Das ist keine Ausbildung, hinter der wir stehen.
Sagt Daniela Gieseler von der Unternehmensberatung Azubi Scout. Heute unser Gast gemeinsam mit Holger Schwannecke vom Zentralverband des Deutschen Handwerks und Carsten Schulze aus Brandenburg begrüßen wir nun. Guten Morgen, Herr Schulze.
Ja, guten Morgen, Herr Bogatzki.
Wir hören Sie, ja. Wunderbar.
Gut, dann lege ich mal los. Ich wollte mal ganz kurz so meinen Lebenslauf umreißen. Also ich bin 52 Jahre alt und bin ausgebildeter Diplom-Bauingenieur und habe mich nach dem Studium entschlossen, nicht im Büro zu arbeiten, sondern auf dem Bau. Und das war der Garten- und Landschaftsbau. Und wie der Herr Schwannecke sicher weiß, ist das kein Beruf mit Meisterzwang. Und ich habe mich dann mit 32 selbstständig gemacht, mit dem Kollegen zusammen, der auch kein gelernter Landschaftsbauer ist, sondern Bauverfahrensingenieur. Und wir sind mittlerweile seit 20 Jahren erfolgreich in unserer Branche tätig, viel im Privatbereich, auch für Hausverwaltungen. Und wir absolvieren eigentlich das komplette Spektrum des Gartenlandschaftsbaus. Und wir dürfen selbstverständlich nicht ausbilden. Weil das Problem ist, worüber hier überhaupt nicht geredet wird, dass Selbstständige, die keinen Meister haben, keine Erlaubnis besitzen, Leute auszubilden. Das ist vielleicht auch das Problem, dass die Ausbildungszahlen niedrig sind oder sinken. Und ich habe halt versucht, eine Ausbildungserlaubnis zu bekommen, habe rumtelefoniert, unter anderem mit einem ziemlich hohen Tier von der Handwerkskammer Berlin. Und er hat mir gesagt, es ist vollkommen aussichtslos ist für mich, trotz meiner Ausbildung als Bauingenieur und meiner 30 Jahre Berufserfahrung als Autodidakt eine Ausbildungserlaubnis zu bekommen.
Ganz herzlichen Dank, Herr Schulze. Holger Schwannecke, warum ist das so?
Ja, das ist so, also wenn man einen Meisterbrief macht, dann erwirbt man damit auch die Ausbildungsberechtigung, weil Teil der Meisterprüfung auch ist das Pädagogische und nicht nur das Fachliche. Ich glaube, wir müssen schon auch erwarten können, im Sinne der Auszubildenden und auch der Jugendlichen, dass derjenige, der da auf sie losgelassen wird, auch ein gewisses Grundgerüst an pädagogischen wie fachlichen Fähigkeiten hat. Und deshalb ist die sogenannte Ausbildungsberechtigung eigentlich ein Nachweis dafür, dass man genau diese Fähigkeiten hat. Also hat man den Meisterbrief, hat man es automatisch. Ansonsten braucht es diese Ausbildungsberechtigung. Es soll halt, Herr Schulze, nicht nur der Autodidakt sein, den man dann auf den Jugendlichen zulässt, sondern es soll Gewähr geboten werden dafür, dass diese gewissen Fähigkeiten dann auch da sind. Nun ist der Garten- und Landschaftsbau kein Handwerk, wie gesagt. Und wenn eine Betätigung Steine setzen und anderes gestaltend in handwerklichen Bereichen erfolgt, wie gesagt, dann ist das schon verständlich, glaube ich, im Ergebnis auch richtig, dass man sagt, dann muss auch schon an den Tag gelegt werden und nachgewiesen werden, dass die Befähigung da ist, Jugendliche auszubilden und das Wissen da ist, das zu tun.
Und jetzt ein ganz, ganz wichtiger Aspekt von Hedda Stegemann aus Berlin, die uns eine E-Mail geschrieben hat. Ich habe einen 17-jährigen Pflegesohn aus Afghanistan, der handwerklich äußerst begabt ist. Allerdings fällt es ihm schwer, Deutsch zu lernen. Und da wünscht sich Herr Stegemann jetzt, dass in solchen Fällen der Schulabschluss nicht zwingend notwendig ist, sondern dass vielleicht über ein Praktikum für ihn ein Ausbildungsplatz gefunden werden kann. Da sind wir beim Thema, was ja aus der Industrie in den letzten Wochen und Monaten ganz stark auch gesagt wurde, dass wir froh sein müssen über Migranten, über Zuwanderer. Der Siemens-Chef hat sich heftig mit der AfD angelegt. Deshalb, was sagt der Zentralverband des Deutschen Handwerks dazu, Holger Schwannecke?
Der Zentralverband des Deutschen Handwerks hat eine ganz klare Position dazu. Wir werden mit den Flüchtlingen, die wir ausbilden, mit den Jugendlichen, unser Fachkräfteproblem nicht lösen. Das ist Punkt 1. Punkt 2, wir tun alles, dass diejenigen Jugendlichen, die hier sind und die den Fluchthintergrund haben, halt in Qualifizierung und in Ausbildung vermittelt werden. Und ich muss dazu sagen, wir sind sehr erfolgreich. Wir haben mittlerweile über 11.000 junge Menschen im Handwerk, in Ausbildung. Das ist knapp die Hälfte aller, die in Ausbildung sind und ist weit mehr, als es unserem Anteil auch an den Gesamtauszubildenden in Deutschland entspricht. Also wir versuchen wirklich alles. Das Problem ist in der Tat die angesprochene Sprache, denn das ist die Grundvoraussetzung dafür. Und da läuft in Deutschland wahrlich nicht alles so, wie wir uns das vorstellen. Die bescheinigten Niveaus der Sprachzertifikate sind völlig unterschiedlich und hilft uns oft nicht weiter. Hier müssen wir dringend was tun.
Ja, was muss da getan werden?
Wir brauchen einheitliche Standards. Die Sprachkurse, die angeboten werden in Deutschland, müssen nach einheitlichen Standards sich richten und müssen einheitliche Inhalte auch rüberbringen. Ein Arbeitgeber hat sonst keinerlei Gewähr dafür, dass das Zertifikat, was ihm vorgelegt wird, auch tatsächlich einen bestimmten Kenntnisstand wiederbringt. Und Sprache ist auf den Baustellen, in den Geschäften, ist das A und O. Wenn ich mich nicht verständigen kann, dann ist es halt wirklich schlecht.
Daniela Giesener, welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Ähnliche. Also einige meiner Kunden haben auch Jugendliche eingestellt, ja, Flüchtlinge, Jugendliche mit Migrationshintergrund. Und die Sprache ist dabei oft der Schlüssel. Also die Jugendlichen müssen bereit sein, die deutsche Sprache zu erlernen und müssen da auch schnelle Fortschritte erzielen, um in der Berufsschule mithalten zu können, um verstehen zu können, was die Ausbilder ihnen beibringen wollen. Das ist besonders wichtig, wenn es auch in Berufe geht, wo man auch mit gefährlichen Arbeiten betraut ist. Das ist absolut essentiell, dass die Jugendlichen die deutsche Sprache dabei verstehen können.
Also brauchen wir da mehr Bildungsangebote auch?
Mehr Sprache, das, also Sprache und hochwertige und auf die Jugendlichen zugeschnittene Sprachangebote.
Da mangelt es noch.
Absolut. Da manchmal ist es nicht der klassische Sprachkurs, der hilft, sondern es gibt ja da auch viele neue, moderne Methoden. Einzelunterricht und gehirngerechtes Lernen, was manchmal Ansätze sein können für einen Jugendlichen, wie das jetzt die Frau Stegemann beschreibt, wo man vielleicht da ansetzen könnte, diesen Jugendlichen individueller anzufassen, zu schauen, was muss man tun, damit dieser Jugendliche die deutsche Sprache eher lernen kann. Weil das ist wirklich der Grundbaustein, um dann in der Ausbildung auch erfolgreich sein zu können.
Ja, Frau Stegemann schreibt auch, bei uns zu Hause können wir uns prima verständigen und alles, was kaputt geht, Waschmaschine, Spülmaschine, Fahrrad, wird von meinem Pflegesohn immer sofort repariert und funktioniert dann auch.
Es ist natürlich eine Riesenherausforderung, das muss man auch mal sehen, für diese Jugendlichen die ganzen Fachbegriffe im Bau, im Ausbau, im Lebensmittelbereich, die zu erlernen. Und das lernt man nicht, indem man es einmal hört, sondern das muss mit intelligenten Techniken, wie Frau Giesler richtig sagt, muss das eingeübt werden, und ohne dass die Motivation verloren geht der Jugendlichen. Und da gibt es noch einiges zu tun.
Ja, aber da könnte der Staat ja ein bisschen mehr machen. Wir haben Hunderttausende von Menschen, die sich in Flüchtlingsinitiativen engagieren. Da könnte doch dann vielleicht auch noch zusätzliches Ausbildungspersonal da reingeschickt werden, um für die deutsche Sprache auf die richtige Art und Weise zu sensibilisieren und die richtig auszubilden. Wenn es denn so ist, was ja alle möglichen Industrieverbände auch in den letzten Wochen und Monaten immer gesagt haben, dass wir solche Zuwanderer auch brauchen.
Was ich momentan so mitbekomme von den Unternehmen, ist, dass da schon sehr, sehr viel auch getan wird. Oftmals aber auch wirklich in Eigenregie von den Unternehmen, weil da sonst zu wenig kommt, dass die Sprachkurse für solche Jugendlichen organisieren oder dass die bei den Ausbildungsstart so direkt mit den Sprachkenntnissen noch nicht möglich ist, Programme selbstständig organisieren, dass die Jugendlichen erstmal über einige Monate in einem Vorprogramm mitarbeiten, schon mal in den Betrieb reinschnuppern können und da halt eben die Sprache immer schon hören, die Fachbegriffe mitbekommen, sehen, was dabei passiert und parallel Sprachunterricht erhalten. Wirklich an 4-5 Tagen die Woche Sprachunterricht plus zusätzlich dieses Reinschnuppern in den Betrieb. Da gibt es ganz tolle Programme mittlerweile, wirklich von den Betrieben selbst erarbeitet. Und wir haben auch momentan ein Projekt, wo wir mit dem Kommunalen Integrationszentrum zusammenarbeiten und in den Betrieben nochmal erfragen, was brauchen die von den Integrationszentren, was denen helfen würde. Und da ist auch hauptsächlich dieses Thema Sprache, dass die Jugendlichen ja sich über die Sprache auch integrieren können, dass man mit denen sprechen kann und sie darüber eher mit einbeziehen kann. Ganz, ganz wichtiger Punkt.
Und das letzte Wort soll die Hörerin Ina Berzig haben, die seit 25 Jahren Gymnasiallehrerin in Stralsund ist und darauf hinweist, dass in den Gymnasien in Mecklenburg-Vorpommern es ein fest etabliertes Unterrichtsfach in der 10. Klasse gibt und zum Thema Praktika, dass alle Schülerinnen und Schüler sowohl in der 9. als auch in der 10. Klasse ein Praktikum belegen müssen. Ein Beispiel, an dem sich vielleicht auch andere Bundesländer einmal orientieren könnten. Klaus Pokatzki bedankt sich bei allen, die angerufen haben und E-Mails geschrieben haben und natürlich bei Daniela Gisela von der Unternehmensberatung Azubi Scout und bei Holger Schwanneke, dem Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks. Nachhören können Sie unsere gesamte Sendung natürlich unter deutschlandfunkkultur.de. Ich sage Tschüss.